Heute ist offiziell Passionssonntag. Oder im Kirchenjahr heißt das dann auch Judika. Und es geht darum, sich wirklich auf die Zeit von Ostern vorzubereiten. Und genau das Gleiche, da möchte ich euch ja heute auch mit reinführen, dass wir uns vorbereiten. Und den Bibeltext, den wir heute haben und der in Epheser 2, 1 bis 8 steht und der zur empfangenen Identität gehört, ist auch ein hervorragender Bibeltext, um sich auf den Weg zu machen, das ist verwirrend.
Für die Übersetzung?
Ja, auch. Gut. Uns auf den Weg zu machen, wirklich in die Passion mit einzusteigen. Den Leidensweg zu gehen, ans Kreuz zu gehen und die Auferstehung zu feiern und davon nicht einfach einen Teil wegzulassen. Und ich möchte euch einfach erstmal den Predigttext vorlesen. Den habt ihr nicht auf Folie, ihr müsst mir jetzt einfach zuhören. Und das steht in Epheser 2, 1 bis 8. Und da steht: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden oder aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit hingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Halleluja. Wir waren tot, aber wir sind lebendig geworden in Christus durch ihn. Und das will ich heute mit euch beleuchten. Ich will euch damit hineinführen. Wir haben heute drei Überschriften. Die erste Überschrift ist Christus. Wie kann man anders anfangen, als über Christus zu reden? Christus, Gottes Sohn, Menschensohn, unter alles erniedrigt und über alles erhöht. Und wenn wir uns das angeguckt haben, dann blicken wir auf uns und wir gucken an unsere Identität ohne Christus. Es steht da drin, wir waren Kinder des Zorns. Wir waren tot, versklavt, verdammt. Das ist unsere Identität ohne Christus. Und dann gucken wir uns an unsere Identität mit Christus. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind lebendig, wir sind errettet, wir sind wiedergeboren, wir sind eingesetzt mit Christus. Und das alles hängt mit einer Sache zusammen, mit Christus. Und da möchte ich uns heute gemeinsam mit hineinführen. Und bevor ich damit anfange, machen wir ein kleines bisschen Erdkunde. Und zwar, jeder von euch weiß, der höchste Berg der Erde heißt Mount Everest. Der Mount Everest ist 8848 Meter hoch. Ist bekannt, größter Berg auf Erden. Und dann gibt es einen anderen Berg. Und dieser Berg ist zunächst mal nicht so hoch. Der ist 4205 Meter hoch und der ist auf Hawaii. Und der heißt, ich spreche das mal so aus, Mauna Kea. Also 4000, 8000. Aber tatsächlich ist Mauna Kea 2000 Meter höher als der Mount Everest. Der Punkt ist einfach der, dass die Frage ist, von wo misst man? Und wenn man vom Fuß des Berges misst, muss man sehen, dass Mauna Kea 2000 Meter unter der Wasseroberfläche ist. Das heißt, tatsächlich ist Mauna Kea über 10.000 Meter hoch. Was? Na gut, also gut, wieso? Also gut, er ist 6.000 Meter unter der Wasseroberfläche. Insgesamt sind es 10.000 Meter. Wir machen Erdkunde, nicht Mathematik. Okay. Danke. Und die Frage, auf die wir heute eingehen, oder warum ich möchte, dass ihr über diese Berge nachdenkt, ist das Ding, möchtest du Gott kennen, verglichen mit dem Mount Everest, das, was sichtbar ist, das, was umwerfend ist? Oder möchtest du Gott kennen wie Mauna Kea, sprich auch das, was unter der Oberfläche ist? Bist du bereit, auch tief zu gehen? Und ich möchte euch heute einladen, in dieser Vorosterzeit wirklich auch tief zu gehen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein neues Steckenpferd gefunden habe. Das nennt sich Kirchengeschichte. Ich bin fasziniert davon, dass wir 2000 Jahre Kirchengeschichte haben. Dass es krasse Leute gab, die uns vorausgegangen sind. Leute im Glauben, die Unglaubliches mit dem Herrn erlebt haben, die krass unterwegs waren, die sich zersägen haben lassen, die sich verbrennen haben lassen, die innige Gebetserlebnisse hatten mit dem Herrn. Wirklich, da ist 2000 Jahre Reichtum und in diesem möchte ich momentan schöpfen. Und ich bin ein bisschen frustriert darüber, dass mein ganzes Bücherregal eigentlich aus Büchern aus den letzten 20 Jahren besteht, weil ich mir einfach denke, hey, da ist so viel mehr und da geht so tiefer. Und einer von diesen Personen, die ist euch in letzter Zeit schon öfter begegnet, weil sie mich gerade fasziniert und es ist einfach nur eine von vielen, aber mit einer muss man anfangen, ist Teresa von Avila. Und ich habe mir die Frau, die lebte 15. Jahrhundert, so ungefähr. Nee, 15. Jahrhundert, also 1495 bis 1500 irgendwas. Die lebte damals, vor 500 Jahren. Und sie ist berühmt dafür, sie ist bekannt dafür, dass sie ein inniges Gebetsleben hatte. Und sie hat darüber ein Buch geschrieben oder sie wurde gebeten von ihrem Orden, darüber ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch habe ich gerade gelesen, weil ich mir dachte, ich möchte für mich mehr. Ich brauche Impulse, wie mein Gebetsleben tiefer werden kann. Das, was ich bis jetzt habe, das kann nicht alles sein. Und da habe ich dieses Buch genommen und ich bin überwältigt von der Demut, mit der diese Frau schreibt. Von dem Gehorsam, den diese Frau bereit ist zu gehen, wie sie wirklich alles auf den Altar legt. Und ich bin beeindruckt von ihrem Gebetsleben. Und das sind Impulse, die ich daraus gezogen habe. Und einen der Sätze, die ich in ihrem Buch gelesen habe, ist der folgende. Da schreibt sie über Meditation und sie schreibt, und vor allen Dingen, worüber man meditieren kann. Sie schreibt, Meditation nenne ich ein langes Nachsinnen mit dem Verstand, das folgendermaßen vor sich geht. Wir beginnen an die Gnade zu denken, die Gott uns erwies, indem er uns seinen einzigen Sohn gab. Und bleiben dabei nicht stehen, sondern wir gehen weiter zu den Geheimnissen seines ganzen glorreichen Lebens. Und jetzt kommt der Satz, der mich mehr noch beeindruckt hat. Oder wir beginnen beim Gebet am Ölberg und der Verstand hält nicht eher inne, bis er ans Kreuz gelangt ist. Oder wir erwählen einen Ausschnitt der Leidensgeschichte, etwa die Gefangennahme, und dringen in dieses Geheimnis ein. Und da waren Worte drin, die haben mich herausgefordert. Das Geheimnis der Leidensgeschichte. Es waren Sachen, die in dieser Form vielleicht in meinem Leben so noch gar nicht vorgekommen sind. Bereit zu sein, sich auch mit der Leidensgeschichte eins zu machen. Nicht nur auf die Auferstehung zu blicken, sondern zu sagen, hey, die Leidensgeschichte Christi, das Kreuz und die Auferstehungsgeschichte und die Auferstehung gehören zusammen. Und ich komme bis jetzt von einer Seite, die sehr stark nur auf die Auferstehung guckt. Bis jetzt habe ich festgestellt, für mich, ich war noch nie wirklich bereit, mich auch mit dem Leiden Christi zu identifizieren. Sondern es war für mich, hey, wir haben die Auferstehung, super, Christi hat gesiegt, wir sind mit ihm eingesetzt, juhu, er wird wiederkommen, wir rocken's. Und ich bin jetzt herausgefordert durch Teresa von Avila, zu sagen, hey, ich möchte nicht nur den einen Teil nehmen, weil Leid und Auferstehung, das Kreuz und die Auferstehung gehören zusammen und du kannst nicht einfach einen Teil ein bisschen unter den Teppich kehren und den anderen Teil sehr groß machen, sondern beides zusammen gibt uns die Möglichkeit, Christus ganz nah zu sein. Und kann es sein, dass sie durcheinander gekommen sind? Okay. Als ich Jungchrist war, weiß nicht, wie es euch ging, da liest man die Evangelien und ich war enttäuscht über meine Hartherzigkeit. Ich habe die Passionsgeschichte gelesen und vielleicht ist auch die eine oder andere Träne geflossen, Aber wenn ich ehrlich gewesen wäre, es gab ganz viele Romane, da bin ich viel mehr mitgegangen als in diesen Büchern. Und damals habe ich das bedauert und dachte mir, Herr, du hättest das Ganze ruhig ein bisschen theatralischer schreiben können, das würde es mir leichter machen. Aber ich habe festgestellt, dass Gott das absichtlich so gemacht hat, weil es eine angelehnte Tür ist, weil es einfach nicht nur dasteht, was Jesus erlebt hat, sondern weil wir von Gott eingeladen werden, uns darauf einzulassen, weil das wie eine angelehnte Tür ist, wo Gott wirklich sagt, hey, da ist ein Schatz hinter dieser Tür. Wenn du bereit bist, mit mir auch durch mein Menschsein durchzugehen, mit mir durch mein Leid durchzugehen, bereit zu sein, dich da von mir zerbrechen zu lassen, dann werde ich dir auf eine Art und Weise nahe sein, wie du es nicht kennst. Und das schreibe ich nicht einfach irgendwo so rein, sondern ich lade dich ein, dich auf diese Suche zu machen. Und dazu braucht es Mut und es braucht Gebet und es braucht Warten. Und es braucht auch ein Verständnis von uns, dass wir erkennen, wir haben da kein Anrecht drauf. Wir haben kein Anrecht drauf, dass Christus sich vor uns hinwirft und sagt, das ist alles hier, haste. Sondern es ist ein Geschenk. Jesus kennenzulernen ist ein Geschenk. Jeden Schritt, den wir näher an ihn machen, wo uns mehr von sich offenbart, ist ein kostbares Geschenk und das ist nicht billig. Und das heißt, es ist die Frage jetzt vor Ostern von Gott auch einfach, wollen wir uns einladen lassen? Und es ist eine Einladung. Weil wir uns einladen lassen, ihm wirklich nahe zu kommen. Aber das bedeutet auch für uns, dass wir nicht einfach distanziert betrachten können und dann vielleicht beurteilen, sondern das bedeutet für uns, dass wir uns mit hineinnehmen müssen, dass wir auf einmal nicht mehr Zuschauer sind, sondern wir sind persönlich betroffen davon. Und das ist die Einladung Gottes an uns. Sind wir bereit, uns wirklich auch von ihm persönlich ansprechen zu lassen. Das heißt, die Frage tatsächlich ist, bist du bereit, Mount Everest zu sehen und dich einfach daran zu freuen, was hat Gott für mich getan, juhu, ich bin erlöst und ich bin errettet? Oder bist du bereit zu sagen, hey, nee, ich mache Mauna Kea. Ich möchte wirklich sehen, wo Gott war, wie sehr sich Gott erniedrigt hat. Gott Sohn wird Gott Mensch. Er wird Knecht der Menschen. Er lässt sich kreuzigen außerhalb Jerusalems, weil es unwürdig ist, innerhalb Jerusalems gekreuzigt zu werden, um dann aufzuerstehen. Das ist die Tiefe, von der ich spreche. Und ich glaube, dass die Osterzeit eine gute Gelegenheit ist, auch mal tiefer an sich ranzulassen. Wenn wir das machen wollen, dann reicht es noch nicht mal, sich die Passionsgeschichte anzugucken und sich anzugucken, okay, was hat Christus für uns am Kreuz ertragen? Sondern wir müssen, um wirklich diese Spanne zu erkennen, was Christus für uns getan hat, müssen wir da anfangen, wo wir anfangen mit Christus ist Gott. Spurgeon, und entschuldigt mein Englisch, aber es geht nur auf Englisch, weil ich kann es nicht übersetzen. Spurgeon hat Folgendes über Jesus geschrieben. Und wir fangen jetzt an mit Jesus ist Gott. Er hat geschrieben, und ihr habt hier zu lesen. He was very God of very God. By him were the heavens made, and all the hosts thereof. His own almighty arm upheld the spheres. The praises of cherubim and seraphim perpetually surrounded him. The full chorus of the hallelujahs of the universe unceasingly flowed to the foot of his throne. He reigned supreme above all his creatures, God over all, blessed forever. Das ist Jesus. Okay? Da war Jesus. Und sein Leben, es war perfekt. Die Verbindung Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist war perfekt. Er hat keinen Mangel gehabt. Es ist auch nicht so gewesen, dass er runtergeguckt hat und gesagt hat, oh, mir fehlen diese armen Männchen. Ja, damit ich perfekt bin, muss ich die irgendwie erretten. Sondern Gott ist perfekt gewesen. Und es ist seine überfließende Barmherzigkeit und Liebe zu uns, die allein aus sich total selbstlos, ohne dass er einen Nutzen von uns hätte, die ihn dazu gebracht hat zu sagen, ich bin vollkommen gut, ich bin vollkommen barmherzig und vollkommen liebevoll und deswegen werde ich Mensch. Und er wird nicht nur Mensch, sondern er wird Knecht. Er wird in einem Stall geboren. Dieser Gott, dem das ganze Universum Halleluja singt, wird in einem Stall geboren. Dieser Gott ist derjenige, der sein eigenes Kreuz tragen muss, der ausgepeitscht wird und der Golgatha gekreuzigt wird. Und dieser Gott ist auch der Gott, der nicht tot bleibt, sondern der aufersteht. Und der, das haben wir in Annalies Text gelesen, der erhöht wird über alle Mächte und Gewalten, der eingesetzt wird zu Rechten Gottes. Das ist der Gott, von dem wir reden. Und das ist die Spanne, von der wir reden. Und das ist, worauf ich dich einlade, dich einzulassen. Zu sagen, das ist mein Gott. Aus Liebe zu mir hat er sein Gottsein als nichts erachtet und wurde Mensch. Und da möchte ich euch einladen zu. Das ist etwas, das kann man nicht hier im Gottesdienst mal eben so machen, sondern ich glaube, das ist etwas, was man, wo man wirklich sagen muss, Herr, zerbrech mich. Ich möchte dir nahe sein, auch in deinem Leiden. Ich möchte das nicht mehr distanziert betrachten, sondern ich möchte dir erlauben, mich mehr und mehr da hineinzunehmen. Und ich glaube nicht, dass man das in 2 Wochen bis zur Tiefe ausschöpfen kann, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, den wir wirklich von uns aus erstmal erlauben müssen und den wir dann bis zum Ende unseres Lebens weitergehen werden. Aber dieser Prozess, zu dem möchte ich euch einladen. Ich möchte uns als Gemeinde einladen, dass wir nicht einfach nur in 2 Wochen Ostern feiern und dass wir ein paar Schokohäschen suchen und ein paar Eier färben und dass wir uns dann einfach weitermachen, so wie alles ist. Sondern ich möchte euch die nächsten 2 Wochen einladen, wirklich euch auf die Vorbereitungszeit zu Ostern einzulassen. Das heißt, wir haben uns als Gemeinde was einfallen lassen. Wir haben gesagt, wir bieten an, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Gott wirklich nahen in allem. Wir bieten an, dass wir in der Karwoche eine stille Woche machen. Wir laden euch ein, dass ihr in dieser Zeit alle möglichen Ablenkungen, so ihr könnt, reduziert aus eurem Leben. Euch wirklich mal Stille nimmt, euch Ruhe nimmt, euch Zeit nehmt, euch wirklich auf Christus einzulassen. Und wir werden euch jeden Morgen ab Montag in einer Woche einen Impuls schicken auf Facebook oder per E-Mail, der euch einfach mit hineinnehmen soll, der euch einen Anstoß geben soll. Und dann wollen wir mit euch zusammen am Gründonnerstag, an dem Abend im CVJM, einen Gebets- und Meditationsabend machen, wo wir auch Abendmahl feiern wollen, wo wir uns besinnen wollen. Hey, wir reden von dem Gott, der Israel immer wieder neu sagt, vergiss nicht, was ich getan habe. Wir wollen uns besinnen und dann werden wir auseinandergehen und dann werden wir Karfreitag verbringen, separiert voneinander. Und am Ostersonntag, oh, ich freue mich drauf, am Ostersonntag 8.30 Uhr ist jeder von euch herzlich eingeladen, die Auferstehungsandacht zu feiern und wirklich zu sagen, rejoice, wirklich zu sagen, Gott ist auferstanden. Und es muss alles zusammen, nicht nur Kreuz, nicht nur Auferstehung, sondern alles zusammen wollen wir mit euch feiern, ihr seid herzlich eingeladen. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr mir eine kleine E-Mail schreiben, dass wir einfach wissen, wie viel. Genau, wir haben angeguckt, Christus, er war Gottes Sohn, er ist Menschensohn geworden, er war unendlich erniedrigt und er ist unendlich erhöht worden. Und jetzt gucken wir, was hat das mit uns zu tun? Klick. Unsere Identität ohne Christus, wir waren Kinder des Zorns. Wir lesen in unserer Bibelstelle, auch ihr wart tot, und das sagt ihr zu euch, ja? Und mir. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt und dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Hier ist ganz viel Selbsterkenntnis dran und Paulus erinnert uns. Ja, Paulus erinnert uns daran, erinnere euch, wo du herkommst. Erinnere dich, wie es ist ohne Christus. Ja, er sagt ganz deutlich, hey, ihr wart tot. Ihr wart versklavt. Ihr wart verdammt. Klick. Genau, das ist die Selbsterkenntnis und wir dürfen das nicht vergessen. Ohne Christus gilt es auch für uns. Ohne Christus gilt das für dich. Ihr wart tot. Was heißt tot? Natürlich, auch mein Nachbar ist ausgesprochen lebendig. Ja, wir sind körperlich lebendig, unser Verstand ist lebendig, unsere Gefühle sind lebendig, aber wir waren geistlich tot. Der Heilige Geist hat nicht in uns Raum genommen. Wir waren nicht verbunden mit Jesus Christus. Ja, wir waren in dem Zustand, geistlich tot zu sein. Das steht da. Ihr wart versklavt. Ihr habt gelebt nach der Art dieser Welt. Wir hatten die gleichen Ziele. Oder wir hätten die gleichen Ziele. Ja, wir hätten die gleiche Wertesystem. Wir hätten das gleiche Vorgehen, um etwas zu erreichen. Das, was wir im Fernsehen sehen. Das, was wir in irgendwelchen Talkshows wahrnehmen. Hey, wir sind nicht besser. Das wäre das, was in uns wäre, wenn es Christus nicht gegeben hätte. Wir lesen, ihr wart unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Wir machen manchmal den Fehler zu sagen, okay, ich kann Reich Gottes sein oder dann gibt es da irgendwo vielleicht das Reich des Bösen, aber ich entscheide für mich, ich bin da in nichts. Ja, das machen ganz gerne Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott, das gilt alles für mich nicht. Und ich möchte euch sagen, es gibt keinen luftleeren Raum. Entweder du bist im einen Lager oder du bist im anderen Lager. Es gibt keine Schweiz. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich da einfach außen vor zu nehmen und zu sagen, all das gilt für mich nicht. Ich mag unsere Schweizer. Sondern es ist tatsächlich einfach so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist mit Christus in seinem Reich oder du hast Christus nicht und du bist versklavt unter die Mächte dieser Welt. Fertig, aus. Wir taten den Willen des Fleisches und der Sinne. Versteht ihr? Wir sehen manchmal auch Sachen oder wir hören von Dingen, wir sehen sie ja gar nicht, wir hören von Dingen, die sind das, was wir sagen würden, oh, das ist aber pervers oder das ist unmoralisch oder schlecht. Und daran denken wir. Und ja, das sind die Taten des Willens, des Fleisches und der Sinne. Aber Leute, es gibt auch ganz viel, das nennen wir eigentlich respektabel. Das würden wir dann zum Beispiel nennen Geltungssucht. Stolz, Egozentriertheit, das Ding zu sagen, die ganze Welt muss mir dienen. Das ist mein Fleisch, das ist mein Wille, das bin ich, die möchte, hey, seht mich und es muss mir gut gehen. Und Hand aufs Herz, wir würden so denken und manchmal denken wir sogar immer noch so. Ohne Christus wären wir aufgrund von all dem verdammt, wir wären Kinder des Zorns, der Zorn Gottes wäre auf uns oder war auf uns und er war berechtigt auf uns. Warum? Weil ganz viel Sünde in unserem Leben war. Klick, klick. Ihr wart verdammt, genau. Weil ganz viel, weil keine Verbindung mit Gott da war, weil alles das, was in unserem Leben war, das ist, was einem heiligen und gerechten Gott widerspricht. Und deswegen war sein Zorn auf uns. Aber, und wir kommen an einen Punkt, wo wir erkennen müssen, Hilfe muss von außen kommen. Wenn ihr eins mitnehmt, dann müsst ihr das mitnehmen. Selbsterlösung ist nicht möglich. Da ist nichts, wo wir uns an den eigenen Haaren aus dem Schlamm ziehen können und sagen können, okay, ab sofort mache ich alles richtig und ich bin würdig, dass ich ewiges Leben habe. Sondern wir brauchen Hilfe von außen. Und die Hilfe von außen, die kommt. Die Hilfe von außen kommt durch Christus. Denn wir lesen weiter. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, Gottes Zorn und Gottes Liebe schließen sich nicht aus. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt, auch uns lebendig gemacht. Das war Hilfe von außen. Das war Gott, der sich zu uns runtergebeugt hat. Das war nicht, dass wir uns nach oben hätten ausstrecken können. Und wenn Paulus hier darauf Wert legt zu sagen, erinnert euch, ihr wart tot. Was ist das Gute, wenn wir uns immer wieder neu daran erinnern, wie wir selbst eigentlich sind? Es führt zu Dingen in unserem Leben. Es führt dazu, dass wir demütig werden. Es bringt uns neu dahin, dass wir sagen, Gott, nicht ich bin so toll, sondern du bist so toll. Und wo bringt uns das noch hin? Das bringt uns dahin, dass wir erkennen, da ist eine Hoffnung. Da ist eine Hoffnung für meinen Nachbar. Da ist eine Hoffnung für deine Familie. Da ist eine Hoffnung für die Menschheit. Weil wir waren genauso tot in unseren Sünden und Christus hat uns lebendig gemacht. Und genauso kann er jeden anderen lebendig machen. Und was ist da noch? Wenn wir uns an das erinnern, wie wir waren ohne Christus, da ist Dankbarkeit. Leute, das muss uns dahin bringen, dass wir auf die Knie gehen und dass wir sagen, danke Gott. Danke, dass du das für mich getan hast. Und was ist es noch? Wenn ich auf das gucke, wie ich bin, dann erkenne ich, wie groß Gottes Liebe für mich ist. Weil ich dann einfach nicht sagen muss, oh ja, ich bin so unendlich liebenswert, man muss mich ja toll finden. Sondern weil ich wirklich sagen muss, hey, Gottes Liebe ist so groß, dass er dich geliebt hat, als du ein Sünder warst. Als nichts an dir irgendwie besonders ansprechend gewesen ist. So groß ist seine Liebe. Und dann gucken wir weiter. Was ändert sich? Was ändert sich dadurch, dass Christus für uns ans Kreuz gegangen ist? Dass er auferstanden ist? Auf einmal sind wir nicht mehr ohne Christus, sondern wir sind mit Christus. Und mit Christus haben wir eine neue Identität. Wir waren Kinder des Zorns. Aber ich sage dir, deine Identität ist, du bist ein Kind Gottes. Wegen Christus bist du lebendig. Wegen Christus bist du erlöst, bist du errettet. Wegen Christus bist du wiedergeboren. Wegen Christus bist du eingesetzt zur Rechten Gottes in Christus. Das hat er für dich getan. Das ist dein Gott, der dich unendlich liebt. Das heißt, wir lesen jetzt hier in unserem Bibeltext. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Hier kommt Gottes Erkenntnis. Wir können uns nicht helfen, aber Gott ist uns zur Hilfe geworden. Er hat sich herabgebeugt. Was lesen wir? Warum? Was ist seine Motivation? Es ist seine Barmherzigkeit und große Liebe. Das ist seine Motivation. Was lesen wir? Was ist seine Initiative? Er ist derjenige, der uns, die wir tot waren, in den Sünden lebendig macht. Wenn du tot bist, kannst du dich nicht lebendig machen. Hat Annelie letzte Woche auch schon mit James Bond erklärt. Ja. Das heißt, es ist Gottes Initiative. Er tut es. Und nicht nur, dass er uns lebendig macht. Gott ist so unendlich gut. Er erhöht uns. Er gibt uns ein Geschenk. Er hat uns mit eingesetzt im Himmel mit Christus Jesus. Das ist eine Stellung, die haben wir so null verdient. Aber er sagt, hey, ich tue mehr. Meine Liebe ist größer. Ich liebe dich so sehr. Ich mache dich nicht nur lebendig, sondern ich setze dich mit ein mit Christus Jesus. Und wir haben in Annelies Bibelstelle gehört, dass Jesus Christus, dass er auferweckt wurde über Mächte und Gewalten. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und ihm unter die Füße sind die Mächte und Gewalten gelegt. Und jetzt frage ich dich, wenn du Teil der Gemeinde bist, merkst du was? Die Mächte und Gewalten sind unter deinen Füßen, aber dein Haupt ist Christus. Und ich möchte euch was fragen. Wenn ich sage, beschreib mir mal Silke. Beschreib mir mal und all diesen Leuten, die hier sind, Silke. Du wirst sie nicht anhand ihres kleinen Fingers beschreiben. Du wirst sie nicht beschreiben, also wenn man mal von irgendwelchen farbigen Klamotten absieht, ja. Du wirst sie nicht anhand ihres Knies beschreiben. Aber du wirst beschreiben, wie ihr Haupt aussieht. Und dann werde ich sagen, oh ja, die habe ich schon mal gesehen. Unser Haupt ist Christus und so soll es sein. Und durch uns soll Christus sichtbar werden und nicht unser Sein. Und warum ist das alles so? Seine Initiative, sein Geschenk, seine Ehre. Es ist Gott zur Ehre. Das ist seine Ehre, nicht unsere Ehre. Es ist nicht, dass wir da irgendein Pünktchen zu beigesteuert hätten. Und dass wir sagen müssen, aber eigentlich kommt die Ehre uns zu. Sondern es ist Gottes Ehre, weil er zeigt seinen überschwänglichen Reichtum seiner Güte und Gnade. Ich will eine Sache sagen, da ist überschwänglicher Reichtum an Güte und Gnade von Gott für dich. Gott liebt dich unendlich. Gott hat alles aufgegeben für dich. Und es ist seine Güte und Gnade für dich. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Mein Lieblingsteil, mein Lieblingsvers beginnt mit dem Satz, ich liebe Buße. Leute, ich liebe Buße. Ich liebe Buße. Es gibt nichts Besseres. Dieser Gott, der dich so endlich liebt, warum rennst du vor ihm weg? Warum möchtest du in deinem Ding verharren? Warum möchtest du deine Welt ohne ihn leben? Warum möchtest du nicht in seine Arme rennen? Niemand liebt dich wie er. Nichts in deinem Leben ist noch irgendwie annähernd wertvoll wie er. Nichts kann dich so sehr erfreuen wie er. Nichts kann dir so viel Glück geben. Nichts kann dich so trösten wie er. Wisst ihr, was Buße ist? Das Folgende. Buße ist das Hinwenden zu Gott. Und ich möchte dich heute ein. Wende dich hin zu Gott. Buße ist das Abwenden vom Bösen. Zu sagen, boah, ich will es nicht mehr. Und Buße ist die Absicht, zukünftig Gott zu dienen. Leute, was immer ihr über Buße denkt, Buße ist etwas Wunderbares. Buße ist der Moment, wo wir uns neu zu Gott hinwenden, wo wir aufhören, in die falsche Richtung zu rennen, wo wir aufhören, im Dreck zu graben. Sondern es ist der Moment, wo wir neu auf den Gott blicken, der für uns alles aufgegeben hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wo wir neu sagen, hier bin ich, Herr. Und du weißt alles. Und hey, nichts überrascht ihn in deinem Leben. Und das alles wusste er auch schon, bevor er dich erwählt hat. Ja, du kannst zu ihm kommen. Und ich möchte euch auch einladen, wenn wir jetzt diese Vorbereitungszeit nehmen, wenn du dir vorstellst, du bist Buße und du gehst zu Christus am Kreuz. Seine Augen sind nicht strafend. Seine Augen sind nicht verurteilend. Sondern es ist seine Liebe, die ihn dazu gebracht hat, ans Kreuz zu gehen. Seine Liebe für dich. Und das heißt, es sind liebende Augen, die auf dich blicken. Und die einfach nur sagen, ich möchte, dass du das annimmst. Und ich frage dich, wer bist du, dass du das ausschlagen kannst? Wer bist du, dass du das nicht nötig hast? Das Schönste an Buße ist, du empfängst Vergebung und du bist angenommen bei Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du weißt, du bist angenommen bei Gott, was brauchst du mehr? Wenn du morgens aufstehst, egal wie dein Tag wird, du weißt, du bist angenommen bei Gott. Was brauchst du mehr? Insofern möchte ich euch einladen, wenn du Gott noch nicht kennst oder wenn du nicht weißt, ob du je wirklich Buße getan hast oder wenn du sagst, ich muss dringend mich wieder hinwenden zu Gott, lass den Tag nicht verstreichen, ohne dich hinzuwenden, ohne dich ab vom Bösen. Ohne neu zu sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen und empfange die Vergebung. Und geh nach Hause und wisse, du bist angenommen bei Gott. In diesem mit Christus gehen, nicht nur in der Auferstehung, sondern auch durch dieses Leiden zu ergreifen, was er für uns getan hat, birgt der Schatz, dass wir eine ganz enge Beziehung mit Christus kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber wenn wir nur auf die Auferstehung gucken, dann sind wir distanziert trotz allem. Könnt ihr mir folgen? Dann ist es etwas, was wir angucken und sagen, oh, du bist so toll, alles voll super und ich gehe nach Hause und ich mache, was ich will. Aber wenn ich erkenne, hey, du hast für mich gelitten, du bist für meine Sünden gestorben, du bist den Weg gegangen und ich gehe diesen Weg mit dir, dann bin ich involviert. Dann kann ich mich nicht mehr verstellen. Und jetzt komme ich wieder zu meiner Theresa. Sie sagt an einer Stelle, und es ist wirklich, ich habe das nicht ergriffen, wovon die schreibt, aber ich bin unheimlich fasziniert davon. Sie sagt, es wäre mir lieber in Stücke gehauen zu werden, als noch einmal mutwillig zu sündigen. Man, sie sagt selber, ich sündige den ganzen Tag, aber mutwillig zu sündigen. Ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, wirklich eine Beziehung mit Christus zu haben, nicht nur im netten Rahmen sein, nicht nur alles richtig machen, nicht nur sagen, okay, ja, solange ich in diesem Kästchen drin bin, Christus, musst du mich in Ruhe lassen, sondern wirklich zu sagen, ich möchte die Beziehung mit Christus haben. Ich möchte ganz abhängig sein von dir. Ich glaube, dass wir nicht mehr mutwillig sündigen können. Je näher wir da kommen, desto unmöglicher wird es für uns, etwas gegen diesen Gott zu tun, der uns so sehr liebt. Ich habe es noch nicht begriffen, aber ich möchte es lernen. Das heißt, abschließend von dieser Predigt möchte ich dich fragen, die nächsten 2 Wochen, reicht dir Mount Everest oder möchtest du Mauna Kea? Bereit, tief zu gehen? Bist du bereit, dich wirklich Gott auszusetzen? Bist du bereit, in den Zerbruch auch hineinzugehen? Sagen, hey, das hat was mit meinem Leben zu tun. Das ist nicht nur irgendein Christus, der für irgendeine Religion gestorben ist, sondern das ist mein Christus, der für meine Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und das ist mein Christus, der auferstanden ist. Und das ist mein Christus, mit dem werde ich eingesetzt zur Rechten Gottes. Das ist deine neue Identität, Kind Gottes. Lebendig, errettet, erlöst, wiedergeboren, eingesetzt. Und deswegen möchte ich abschließen mit folgender Anleitung oder Einladung. Ich möchte dich einladen, liefere dich in dieser Zeit Gott aus. Nimm dir Zeit, dich selbst zu erkennen. Nicht nur das Schöne. Nimm dir Zeit, ihn zu erkennen, was er für dich getan hat. Lass dich von Christus mit in sein Leid hineinführen. Und lass das Licht seiner Auferstehung dein Leben erhellen. Herr, ich bitte für uns, dass du uns hineinführst, dass wir dir näher kommen. Herr, wir wollen nicht Beobachter sein. Wir wollen nicht distanziert sein. Wir wollen deine Kinder sein. Wir wollen von Herzen involviert sein. Herr, ich bitte, dass du uns persönlich ansprichst in der nächsten Zeit. Dass wir dir nahe sind. Herr, zerbrich uns, wo es nötig ist. Herr, damit Leben kommt, damit mehr Leben und Leben im Überfluss in unser Leben kommt und wir überfließen aus Dankbarkeit und erkennen, welche Liebe du hast und mit welcher Liebe du uns geliebt hast, Herr. Herr, wir danken dir für dein Werk am Kreuz und wir danken dir dafür, dass du auch verstanden bist und dass wir mit dir eingesetzt sind in Ewigkeit. Amen.